Stell dir mal vor, du bist handwerklich der absolute Meister deines Fachs. Du stehst morgens um 6 auf, reißt dir auf der Baustelle echt den Rücken auf und lieferst einfach perfekte, fehlerfreie Arbeit ab.
Mhm.
Deine bisherigen Kunden lieben dich. Du bist pünktlich. Du bist absolut verlässlich. Und trotzdem, und das ist echt die eiskalte Realität, verlierst du jeden verdammten Monat Tausende von Euro an einen Konkurrenten aus dem Nachbarort.
Ja. Und meistens an einen Konkurrenten, von dem du ganz genau weißt, dass er eigentlich viel schlechtere Arbeit leistet als du.
Richtig, ganz genau. Er verbaut billigeres Material, er ist unpünktlich, er hat unzufriedene Kunden, aber er bekommt die großen, lukrativen 15.000 Euro Aufträge. Und du bekommst die Reste. Warum passiert das?
Also was hier faszinierend ist, das ist ein Phänomen, das sich wie so ein unsichtbarer Filter über unsere gesamte Wirtschaft gelegt hat. Der Inhaber des Qualitätsbetriebs sucht den Fehler da fast immer am völlig falschen Ende.
Er denkt wahrscheinlich, er muss noch eine Fortbildung machen, oder?
Genau. Oder noch härter arbeiten, seine handwerkliche Qualität irgendwie noch weiter steigern. Oder, der absolute Klassiker, seine Preise senken. Aber das Problem liegt in den seltensten Fällen an der handwerklichen Qualität auf der Baustelle.
Sondern?
Das Problem liegt bei den sogenannten digitalen Signalen. In einer Welt, in der wir den Handwerker um die Ecke halt nicht mehr persönlich beim Bäcker treffen, nutzen wir diese digitalen Signale als harten Ersatz für echtes Vertrauen.
Okay, lass uns das mal entpacken. Wir untersuchen in unserem heutigen Deep Dive nämlich genau die Mechanik dieses digitalen Vertrauens. Als Grundlage haben wir uns dadurch Auszüge aus dem Buch »Warum Ihr Wettbewerber den Auftrag bekommt« von Wilfried Bächle gearbeitet.
Ein super spannendes Buch.
Absolut. Und unsere Mission ist es heute, herauszufinden, wie lokale Betriebe in der heutigen Zeit Aufträge gewinnen oder eben verlieren, ohne es überhaupt zu registrieren. Bevor wir aber schauen, wie man das repariert, müssen wir verstehen, wo das Geld eigentlich unsichtbar versickert. Bächle nennt das den lautlosen Verlust.
Genau, und dieser lautlose Verlust ist extrem tückisch, wegen unserer menschlichen Wahrnehmung von geschäftlichem Schmerz. Stell dir vor, der Motor deines Firmenwagens platzt auf der Autobahn und du musst 8.000 Euro für die Reparatur zahlen.
Das tut weh.
Richtig weh. Da leuchten in deinem Gehirn und in deiner Buchhaltung alle roten Lampen auf. Das ist ein lauter, schmerzhafter Verlust.
Mhm.
Wenn aber ein potenzieller Kunde abends auf dem Sofa sitzt, dein Google-Profil ansieht, sich irgendwie unwohl fühlt, weiterwischt und dann beim Wettbewerber anruft, der ihm am nächsten Tag ein neues Dach für 25.000 Euro verkauft, dann klingelt in deinem Büro absolut keine Alarmglocke.
Das erzeugt null Lärm.
Richtig, null. Du weißt nicht einmal, dass dieser Kunde überhaupt existiert hat.
Und dieser lautlose Verlust wird durch eine gigantische Illusion extrem verstärkt, finde ich. Nämlich diesen blinden Glauben an die absolute Macht der Mundpropaganda. Ich höre das so oft Handwerker sagen, ich brauche kein Internet, ich lebe von Empfehlungen.
Ja, der Satz fällt ständig.
Aber diese klassische Mundpropaganda existiert als alleiniges Mittel doch gar nicht mehr in ihrer reinen Form. Wenn mir mein Nachbar am Gartenzaun einen großartigen Dachdecker empfiehlt, dann rufe ich da doch nicht mehr blind an.
Nein, natürlich nicht.
Ich bedanke mich beim Nachbarn, gehe ins Haus, nehme mein Smartphone und google den Namen dieses Betriebs. Die Empfehlung endet also eigentlich sofort bei Google zur Überprüfung.
Und genau da greifen verhaltensökonomische Prinzipien. Wir Menschen nutzen sogenannte Heuristiken, also mentale Abkürzungen, um in komplexen Situationen schnelle Entscheidungen zu treffen. Wenn das digitale Bild bei dieser Überprüfung schwach, ungepflegt oder veraltet ist, dann verpufft selbst die enthusiastischste persönliche Empfehlung deines Nachbarn.
Krass!
Ja, es entsteht kognitive Dissonanz. Der Nachbar sagt, Top-Typ, aber das Internet sagt, keine Bewertung, keine Fotos, letzte Aktualisierung 2018. Unser Gehirn hasst solche Widersprüche.
Und was macht das Gehirn dann?
Es wählt im Zweifel den sichereren, weil transparenteren Weg, also einfach den nächsten Betrieb auf der Liste.
Und das Zeitfenster, in dem dieses Urteil gefällt wird, ist ja winzig. Wir reden hier laut Quelle von einer 12-Sekunden-Entscheidung. Kunden lesen nicht, sie scannen.
Mhm. Exakt.
Für mich ist das exakt wie mit einem echten Schaufenster in einer verregneten Fußgängerzone. Stell dir vor, du suchst ein gutes Restaurant. Du stehst vor einem Laden, das Neonschild flackert, die Scheibe ist extrem staubig und an der Tür hängt ein handgeschriebener, vergilbter Zettel, heute geschlossen, obwohl laut Uhr offen sein müsste.
Da geht man weiter.
Ja, logisch. Und das Verrückte ist doch, selbst wenn drinnen am Herd ein versteckter Sternekoch steht und das beste Menü der Stadt zaubert, wirst du sein Essen niemals probieren. Das Schaufenster hat dich bereits aktiv verjagt.
Das ist genau der springende Punkt, gerade wenn es um das eigene Haus geht. Also das Dach ist undicht, die Heizung fällt im tiefsten Winter aus, der Strom streikt, empfindet der Kunde ein extrem hohes finanzielles und emotionales Risiko.
Es geht ja um den eigenen Rückzugsort.
Genau. Und da der Kunde die handwerkliche Qualität, also die perfekte Lötstelle oder die normgerecht verlegte Leitung, als Laie vorher gar nicht prüfen kann, sucht sein Gehirn in diesen 12 Sekunden verzweifelt nach Ersatzbeweise für Sicherheit.
Ersatzbeweise, okay.
Er scannt nach Sternen, nach echten Gesichtern auf Fotos, nach einer Bestätigung, dass dieser Betrieb wirklich existiert und aktiv ist. All das sind kleine psychologische Sicherheitsanker, die das gefühlte Risiko für den Kunden drastisch senken.
Wenn diese Entscheidung also wirklich in nur 12 Sekunden fällt, und zwar basierend auf Signalen und nicht auf Lötstellen, drängt sich mir die Frage, auf was genau suchen der Kunde und der Google-Algorithmus in dieser kurzen Zeitspanne?
Um das zu beantworten, müssen wir verstehen, wie die Maschine hinter Google lokal tickt. Der Algorithmus wertet im Grunde 3 dominierende Kräfte aus: Entfernung, Relevanz und Bekanntheit bzw. Aktivität.
Okay, Entfernung kann ich als Betrieb ja kaum beeinflussen. Mein Standort ist nur mal fix.
Richtig, aber Relevanz und Bekanntheit sind die gewaltigen Hebel. Die Hauptbühne, auf der das ausgespielt wird, ist das sogenannte Dreierfeld oder im Englischen das Local Pack.
Das ist diese Karte, die direkt oben bei Google auftaucht, ne?
Ganz genau. Wenn du nach einem lokalen Dienstleister suchst, präsentiert dir Google direkt unter der Suchleiste eine Karte mit 3 hervorgehobenen Betrieben. Wer dort auftaucht, existiert für den Kunden. Wer darunter in der Liste weitere Orte versteckt ist, der muss gegen die unglaubliche Bequemlichkeit der Menschen ankämpfen. Und um in dieses Dreierfeld zu kommen, berechnet Google die semantische Relevanz.
Semantische Relevanz bedeutet also im Klartext, ob meine Begriffe mit den Problemen des Kunden matchen. Und da sehe ich eine riesige Sprachbarriere.
Wie meinst du das?
Naja, Handwerker denken oft in abstrakten, hochgradig korrekten Fachbegriffen. Die tragen dann in ihr Profil stolz Sanitär- und Gebäudetechnik ein. Aber der Familienvater, der abends mit nassen Socken im Bad steht, googelt ja nicht Sanitär- und Gebäudetechnik.
Nein, natürlich nicht.
Der tippt panisch Rohr gebrochen oder Heizung tropft in sein Handy ein.
Und genau das ist der fatale Übersetzungsfehler. Der Algorithmus versucht zwar, Synonyme zu verstehen, aber am Ende belohnt er Klarheit. Wenn in deinen Kundenbewertungen, auf deiner Website und in deinem Profil immer wieder die Worte »schnelle Hilfe beim Wasserrohrbruch« auftauchen, baut die Maschine eine starke semantische Brücke.
Eine Brücke zwischen dem Suchbegriff des panischen Vaters und deinem Betrieb?
Exakt.
Aber Moment mal, da muss ich jetzt mal reingrätschen, weil sich bei mir dann gewisser Widerstand regt.
Lass hören.
Fördert dieses ganze System dann nicht einfach nur die lautesten, also die cleveren Marketingtypen, die wissen, wie man einen Algorithmus füttert, anstatt die Handwerker zu belohnen, die seit 30 Jahren jeden Tag exzellente, ehrliche Arbeit auf der Baustelle leisten? Ist das nicht fundamental unfair gegenüber dem hart arbeitenden Handwerker?
Diese Frustration ist total verständlich. Wenn wir das aber mit dem großen Ganzen verbinden, sehen wir, dass das auf einer romantisierten Vorstellung des Marktes basiert. Google ist kein moralischer Richter, der handwerkliche Ehre bewertet.
Sondern?
Google ist schlicht eine Datenverarbeitungsmaschine, deren einziges Ziel es ist, dem Suchenden die relevanteste, sichere Antwort zu liefern. Ein exzellenter Betrieb, der keine digitale Klarheit schafft, der seine Leistungen nicht benennt, keine Fotos hochlädt, keine Bewertungen sammelt, macht sich selbst für diese Maschine einfach unsichtbar.
Verstehe.
Es geht hier nicht um marktschreierisches Verstellen oder irgendwelche manipulativen Tricks. Es geht einzig und allein darum, die reale, handwerkliche Qualität, die ja zweifellos da ist, in eine Form zu übersetzen, die der Algorithmus und der moderne Kunde lesen können. Du musst dein Können digital beweisen, die Maschine kann es schließlich nicht riechen.
Okay, das leuchtet ein. Und der absolut stärkste Beweis, der sowohl diese kühle Maschine als auch den menschlichen Bauchmenschen überzeugt, sind laut dem Buch ja Bewertungen. Hier wird es nämlich wirklich interessant.
Absolut.
Wenn man sich die Mechanik von Google-Bewertungen ansieht, ist das wie Zinseszins auf einem unsichtbaren Bankkonto. Jeder kleine Stern, den du heute einsammelst, arbeitet in der Zukunft für dich weiter.
Lassen wir diese Zinseszins-Metapher mal weiterlaufen, denn die trifft den Kern wirklich exakt. Eine 5-Sterne-Bewertung die du heute durch einen sauberen Job gewinnst, sorgt nicht nur dafür, dass der nächste Kunde dir eher vertraut.
Was macht sie noch?
Sie signalisiert dem Algorithmus auch Aktivität und Relevanz. Das pusht dich im Ranking weiter nach oben, genau in dieses magische Dreierfell, das wir besprochen haben. Dadurch sehen dich im nächsten Monat 10 weitere potenzielle Kunden, was dir mehr Aufträge bringt, was dir wiederum mehr Bewertungen bringt.
Also eine reine Aufwärtsspirale.
Genau. Aber es gibt hier ein massives psychologisches Ungleichgewicht, das diesen Zinseszinseffekt blockiert, wenn man nicht aktiv eingreift.
Ah, du meinst das Negativitätsbias, oder? Ein zufriedener Kunde, bei dem die Heizung wieder läuft, setzt sich ja nicht abends mit einer Tasse Tee an den Laptop und schreibt einen Roman darüber, wie toll der Installateur war. Das Problem ist gelöst, das Leben geht weiter.
Richtig. Zufriedenheit ist träge.
Ein wütender Kunde hingegen, bei dem der Installateur Schmutz auf dem Teppich hinterlassen hat, der sucht doch aktiv nach einem Ventil für seinen Ärger.
Exakt. Ärger hat eine unheimliche kinetische Energie. Der drängt regelrecht nach draußen. Das bedeutet, ohne ein aktives System, das auch die zufriedenen, schweigenden Kunden zur Wortmeldung bringt, wird dein digitales Profil immer eine völlig verzerrte, negative Realität abbilden. Und hier kommt die Mathematik der sozialen Bewährtheit ins Spiel.
Social Proof.
Genau. Und da gilt, Menge schlägt auf den perfekten Durchschnitt.
Das ist ein echt kontraintuitiver Punkt. Man würde ja denken, glatte 5,0 Sterne sind das absolute Nonplusultra.
Sind sie aber nicht.
Genau. Ein Betrieb mit makellosen 5,0 Sternen, der aber nur 6 Bewertungen hat, löst beim modernen Verbraucher sofort Skepsis aus. Das riecht nach der eigenen Familie, den 2 besten Freunden und vielleicht noch dem Steuerberater.
Da schrillen die Alarmglocken.
Ein Betrieb mit 4,7 Sternen, der aber 128 Bewertungen hat, wirkt da 1000-mal solider. Diese Menge beweist, dass der Betrieb Volumen dreht, dass er echte Fehler macht. Die 4,7 zeigen ja, dass auch mal was schief ging, aber dass er im Großen und Ganzen absolut konstant abliefert.
Und Aktualität ist die 2. Währung neben der Menge. Eine enthusiastische Bewertung aus dem Jahr 2019 bringt dir heute fast gar nichts mehr.
Weil sich so viel ändern kann in der Zeit.
Heftig. In der Zwischenzeit könnte der Inhaber gewechselt haben. Das Personal wurde ausgetauscht oder der Betrieb steht kurz vor der Insolvenz. Der Kunde sucht immer noch einen Beweis für eine lebendige, funktionierende Gegenwart.
Okay, ich verstehe die Theorie komplett. Aber ich versetze mich jetzt mal in den klassischen Handwerker. Ich repariere jemandem das Dach, habe mir bei 30 Grad im Schatten den Rücken verbrannt, habe einen fairen Preis gemacht. Ich habe ja meinen Stolz.
Mhm.
Zu diesem Kunden zu gehen und zu sagen, geben Sie mir bitte 5 Sterne im Internet, das fühlt sich für viele an wie Betteln. Wie auf so einem Bazar. Das kratzt enorm am Handwerker-Ego. Wie löst man diese mentale Blockade?
Indem man radikal umdenkt. Man muss es als das sehen, was es heute ist. Eine Führungsaufgabe und ein ganz elementarer Teil des modernen Kundenservice. Es geht ja überhaupt nicht darum, den Kunden anzuflehen.
Wie macht man es stattdessen?
Schnelle, automatisierte Nachricht, idealerweise direkt per SMS oder WhatsApp, direkt nach Abschluss der Arbeiten. Mit einem Text wie, wir hoffen, Sie sind mit dem neuen Bad zufrieden. Wir leben von der Zufriedenheit unserer Kunden aus der Region. Ein kurzes Feedback auf Google hilft uns enorm. Und dann direkt der Link dazu.
Okay, das klingt schon ganz anders.
Das ist kein Betteln. Das ist das souveräne, legitime Einfordern eines digitalen Echos für exzellente Arbeit. Die meisten Kunden machen das super gerne. Sie brauchen halt nur die reibungslose Gelegenheit dazu.
Und was ist, wenn dann doch mal die unvermeidliche Ein-Sterne-Bewertung kommt? Wenn der Kunde schreibt, Termin nicht eingehalten, Monteur war unfreundlich.
Dann sehen wir den wahren Charakter eines Unternehmens. Negative Bewertungen sind kein Weltuntergang. Sie sind wichtig für die Authentizität. Gefährlich, ja geradezu toxisch, wird es erst, wenn diese Kritik unkommentiert stehen bleibt.
Weil Schweigen wie Zustimmung wirkt.
Exakt. Im digitalen Raum gilt die eiserne Regel, Schweigen ist Zustimmung. Wenn ein Inhaber aber souverän, sachlich und lösungsorientiert antwortet, verändert das alles.
Also sowas wie, lieber Herr Müller, es tut mir leid, dass wir uns verspätet haben. Bitte rufen Sie mich an, wir finden eine Lösung.
In Wahrheit gar nicht primär für Herrn Müller. Er antwortet für die 500 zukünftigen Kunden, die diese Bewertungen in den nächsten 2 Jahren lesen werden. Er sendet das Signal, wenn hier mal etwas schief geht, laufen wir nicht weg, wir übernehmen Verantwortung. Das schafft paradoxerweise oft viel mehr Vertrauen, als eine glatte 5-Sterne-Hymne.
Wahnsinn, das ist ein super Perspektivenwechsel. Gut, spielen wir das Szenario mal weiter. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, das Google-Profil ist optimiert, wir ranken im Dreierfeld, unsere 128 Bewertungen mit 4,8 Sternen strahlen aktuelles Vertrauen aus und der Kunde klickt tatsächlich auf unseren Namen. Haben wir den Auftrag jetzt sicher in der Tasche?
Die Antwort darauf ist ein klares Nein. Denn in genau diesem Moment verlässt der Kunde die Google-Umgebung, betritt unsere eigene Website und greift im besten Fall zum Telefon. Das ist die sogenannte zweite Vertrauensprüfung.
Oh, okay.
Und hier scheitern viele auf den allerletzten Metern. Das größte Missverständnis über Handwerker-Websites ist, dass sie jedes technische Detail des Unternehmens verkaufen müssen.
Müssen sie nicht?
Nein. Ihre psychologische Hauptaufgabe ist reine Bestätigung. Der Kunde kommt mit einem Vorschuss an Vertrauen von Google und will auf der Website eigentlich nur hören, ja, du bist hier richtig.
Was heißt das praktisch?
Das bedeutet, die Seite muss extrem schnell laden, sie muss auf dem Smartphone perfekt funktionieren, denn da passiert heute 80% der Suche und die Telefonnummer muss anklickbar sofort ins Auge springen.
Okay, aber ganz ehrlich, wenn am Freitagabend mein Abflussrohr bricht und das Wasser langsam den Flur flutet, dann ist mir das Design der Website, die Typografie oder das schöne Firmenlogo doch völlig egal.
In dem Moment ja.
Ich will doch einfach nur, dass ein Mensch mit Werkzeug vorbeikommt. Reicht heute für so ein Szenario nicht einfach ein dicker Jetzt-Anrufen-Button auf Google?
Für den extremen akuten Notfall hast du völlig recht, da zählt nur reine Erreichbarkeit. Aber Notfälle sind nicht das Rückgrat eines gesunden Betriebs.
Stimmt auch wieder.
Für geplante Projekte, also das neue Bad, die Solaranlage, der Dachausbau, da richtet eine schlechte Website massiven Schaden an. Sie tut nämlich etwas viel Schlimmeres, als nur Kunden abzuweisen.
Und zwar?
Sie generiert die falschen Anfragen. Eine klare, gut strukturierte Website fungiert im Grunde als automatischer Türsteher.
Türsteher, das gefällt mir.
Ja, sie zeigt unmissverständlich, welches Einzugsgebiet bedient wird, welche Leistungen angeboten werden und durch ihre professionelle Ausstrahlung, dass man hier keine Dumpingpreise erwarten darf. Sie sortiert die reinen Preisdrücker und die Kunden, die 100 Kilometer entfernt wohnen, bereits im Vorfeld eiskalt aus.
Das ist ein richtig starker Punkt. Die Website als Türsteher, nicht als Marktschreier. Und dann gibt es noch dieses Thema Bildsprache. Ich sehe das so oft. Websites von lokalen Betrieben, die voll sind mit diesen perfekten, klinisch reinen Stockfotos. Da lächelt dann so ein Model mit strahlend weißen Zähnen und einem blitzsauberen gelben Helm aus einer Bilddatenbank. Ein Typ, der aussieht, als hätte er noch nie im Leben einen Schraubenzieher gehalten.
Oh ja, diese Stockfotos sind echtes Gift für das Vertrauen. Unser Gehirn erkennt diese künstliche Perfektion sofort und schlägt Alarm. Das ist nicht echt. Wer sich hinter fremden Bildern verstecken muss, hat vielleicht irgendwas zu verbergen.
Was funktioniert dann besser?
Ein echtes, vielleicht amateurhaftes, leicht verwackeltes Bild von dem realen, etwas staubigen Firmenwagen vor einer Baustelle in der eigenen Stadt wirkt 1000-mal authentischer. Es baut parasoziales Vertrauen auf. Der Kunde weiß sofort, ah, das sind echte Menschen aus meiner Region. Die machen echte Arbeit.
Gut, die Website passt jetzt also auch. Und dann kommt der absolute Flaschenhals, wie das Buch es beschreibt. Der Kunde wählt die Nummer. Der Erstkontakt. Es klingelt im Büro. Und oft geht einfach niemand ran, weil alle auf der Baustelle sind.
Ja, und ein unbeantworteter Anruf ohne eine intelligente, geführte Mailbox ist heute fast immer ein verlorener Auftrag. Die Bequemlichkeit siegt einfach. Der Kunde legt auf und ruft den Nächsten auf der Google-Liste an.
Und eine normale Mailbox reicht nicht.
Nein. Eine gute Mailbox-Ansage darf kein totes Ende sein, sondern muss eine Anleitung sein.
Also nicht nur, wir sind nicht da, Piep.
Genau. Besser ist sowas wie, wir sind gerade für unsere Kunden auf der Baustelle. Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihr Anliegen. Wir rufen Sie verlässlich heute zwischen 16 und 17 Uhr zurück. Gerne können Sie uns auch schon vorab Bilder Ihres Schadens per WhatsApp an diese Nummer schicken.
Oh, das ist clever.
Ja, denn plötzlich ist der Kunde in einem geführten Prozess. Er wartet auf den Rückruf, statt weiterzusuchen. Aus einem blinden Kontakt ist direkt der Beginn einer Lösung geworden.
Das leuchtet extrem ein. Wir haben jetzt die komplette Mechanik durchdrungen, von dem allerersten Klick in der Suchmaschine bis zu dem Moment, in dem die Mailbox besprochen wird.
Mhm.
Aber am Ende des Tages sitzen viele Inhaber abends völlig erschöpft am Küchentisch, schauen auf diesen riesigen Berg an digitalen To-Dos und fragen sich, lohnt sich dieser immense Aufwand wirklich? Ist es die Mühe wert oder ist das am Ende doch nur Spielerei?
Zeit für ein bisschen knallharte Mathematik, um die wahre Rechnung des Nichtstuns aufzumachen.
Und diese Zahlen sollte sich echt jeder Selbstständige sehr genau ansehen. Rechnen wir das mal pragmatisch durch. Nehmen wir an, in deiner Region suchen jeden Monat 100 Menschen bei Google nach deiner spezifischen Dienstleistung.
Okay, 100 Leute. Du hast aber ein schwaches Profil, keine aktuellen Bewertungen und tauchst absolut nicht im Dreierfeld auf. Dadurch entsteht eine Sichtbarkeitslücke von, sagen wir mal ganz konservativ, 15% zu deinem gut aufgestellten Wettbewerber. Das bedeutet, dir entgehen jeden Monat völlig lautlos etwa 3 konkrete kaufbereite Anfragen.
Nur 3 Anfragen? Das klingt erstmal gar nicht so wild.
Ja, aber aus diesen 3 Anfragen würden statistisch 1 bis 2 feste Aufträge entstehen. Wenn wir jetzt mal einen durchschnittlichen Auftragswert von 2.500 Euro ansetzen, sind das plötzlich 3.750 Euro im Monat. Aufs Jahr gerechnet sind das 45.000 Euro Umsatz. 45.000 Euro, die einfach unsichtbar verpuffen.
Krass, okay, wow. Was bedeutet das also? Ich vergleiche diese 45.000 Euro Opportunitätskosten immer gerne mit einem tropfenden Wasserhahn im Heizungskeller.
Guter Vergleich.
Wenn du nur auf den einzelnen Tropfen schaust, mal eine verpasste Suchanfrage hier, ein nicht gemachter Klick da, ein Kunde, der wegen fehlender Sterne weiterwischt, dann zuckst du mit den Schultern und denkst dir, ach, das ist doch egal, ich habe ja eh genug zu tun. Aber dieser Wasserhahn tropft eben 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr.
Mhm.
Und am Ende des Jahres gehst du in den Keller und stehst bis zu den Knien im Wasser. Genau das passiert mit deinem potenziellen Marktanteil. Um diesen Hahn jetzt aber endgültig zuzudrehen, ohne den Betrieb lahmzulegen, gibt es im Buch eine sehr systematische 90-Tage-Routine gegen diese Überforderung.
Der Schlüssel hier ist wirklich, das Problem zu zerlegen. 90 Tage klingen für einen kleinen Handwerksbetrieb, der vielleicht nur aus 3 Leuten besteht, erstmal nach einem gigantischen Corporate-Projekt. Aber es ist genau deshalb auf 90 Tage gestreckt, weil es organisch neben dem Tagesgeschäft passieren muss.
Was macht man in den ersten 30 Tagen?
Die ersten 30 Tage sind nur dafür da, überhaupt erstmal das Fundament zu gießen, also Ordnung schaffen. Die Inhaberschaft des Google-Unternehmensprofils beantragen. Das dauert oft schon Wochen, weil Google teilweise noch physische Postkarten mit einem PIN-Code an die Firmenadresse schickt, um wirklich zu prüfen, ob der Betrieb da existiert.
Ja, das habe ich auch schon gehört.
Dann musst du alte, falsche Telefonnummern löschen und die Kategorien semantisch korrekt benennen. Das ist reine Bürokratie, mehr nicht.
Und dann in den Tagen 31 bis 60 geht es an den aktiven Aufbau, richtig?
Exakt. In diesem 2. Monat etablierst du die Prozesse. Du richtest dir diese Standardnachricht auf dem Handy ein, um nach Aufträgen systematisch nach diesen so wichtigen Bewertungen zu fragen. Du bittest einfach mal einen Kollegen, 3, 4 authentische Fotos von dir bei der Arbeit zu machen und lädst sie hoch. Du wirfst einen kritischen Blick auf deine Webseite und entfernst diese lachenden Stockmodels.
Und die Tage 61 bis 90?
Die dienen dann nur noch der Stabilisierung. Die Prozesse laufen an, du beantwortest die ersten eintrudelnden Bewertungen und beobachtest mal, was der Wettbewerb eigentlich so macht. Diese 90-Tage-Routine nimmt dieses gewaltige, diffuse Angstthema Digitalisierung und presst es in einen überschaubaren, wöchentlichen Prozess von vielleicht 15 bis 30 Minuten.
Das ist wirklich eine enorm mächtige Perspektive. Die Entscheidung liegt am Ende bei einem selbst. Wenn du sagst, ich mache das später, ich habe jetzt echt keine Zeit, dann ist das eben keine neutrale Verschiebung.
Nein, gar nicht.
Du entscheidest dich aktiv dafür, jeden Monat Marktanteile an den Kollegen im Nachbarort abzugeben. Der Algorithmus schläft halt nicht und die Erwartungen der Kunden drehen sich nicht zurück in die 90er Jahre.
Das ist die harte Realität.
Fassen wir das alles mal für dich als unseren Zuhörer zusammen. Es ist völlig egal, ob du nun Installateur, Dachdecker, ein Freelancer für Grafikdesign oder der Inhaber eines kleinen Specialty-Cafés um die Ecke bist. Digitale Sichtbarkeit ist niemals ein Ersatz für handwerkliche, fachliche oder kulinarische Qualität.
Das kann sie auch gar nicht sein.
Genau. Sie kann ein schlechtes Produkt auf Dauer nicht retten. Aber sie ist der unverzichtbare Verstärker, der deine Qualität für den Markt überhaupt erst sichtbar und wählbar macht. Wenn du im Verborgenen die beste Arbeit der Welt leistest, aber niemand dir digital über den Weg traut, dann gewinnt am Ende immer der lautere, transparentere, oft mittelmäßige Wettbewerber.
So ist das Spiel heute.
Und das bringt mich zum Abschluss noch auf einen Gedanken, der weit über die Welt der Handwerksbetriebe und Google-Profile hinausgeht. Wenn in der heutigen Geschäftswelt wirklich 12 Sekunden Scanzeit und ein paar kleine leuchtende Sternchen auf einem Display darüber entscheiden, wem wir einen 20.000-Euro-Auftrag anvertrauen, was bedeutet das eigentlich für uns als Individuen?
Das ist eine gute Frage.
In einer Welt, in der wir alle, ob wir nun wollen oder nicht, ununterbrochene digitale Spuren hinterlassen, von LinkedIn bis Instagram, sind wir am Ende des Tages für fremde Menschen vielleicht alle nur noch eine Ansammlung von digitalen Signalen? Komplexe Leben und Persönlichkeiten, die in Sekundenbruchteilen von Algorithmen und gestressten Mitmenschen gescannt, bewertet und in eine Schublade sortiert werden. Eine ziemlich wuchtige Heuristik des Alltags. Ein Gedanke, den man definitiv mal mit in den Tag nehmen kann.
Absolut.
Danke, dass du bei dieser detaillierten Analyse unseres heutigen Themas dabei warst. Wir hören uns beim nächsten Mal.